Liebe Gemeinde, im Vorfeld der Olympischen Spiele von Peking redet man viel über Menschenrechte. Wir sollten besonders darauf achten, dass dabei die vielen Christen nicht vergessen werden in China. Gerade die kleinen, nicht registrierten Hausgemeinden werden zurzeit in China noch hart verfolgt. Das muss man wissen. Teilweise wegen illegaler Evangelisation in Arbeitslager verschleppt. Manche holt man unter falscher Anklage zur sogenannten Umerziehung ab. Mehr als 50 Millionen chinesischer Christen, heißt es, leben in diesen und treffen sich in diesen kleinen Hausgemeinden. Sie brauchen dringend unsere Fürbitte, sie brauchen aber auch unsere öffentliche Unterstützung und dass wir an sie erinnern. Widerstand ertragen, Druck aushalten, darüber wissen diese Mitchristen eine Menge zu erzählen. Nun, für die Gemeinde Jesu Christi ist das weltweit kein ungewöhnlicher Zustand. Das haben wir auch am letzten Sonntag in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte gesehen. Da gerät schon die junge christliche Gemeinde ziemlich schnell ins Kreuzfeuer des Widerstandes. Auslöser ist diese Predigt von Petrus im weiteren Umfeld des Tempels. Wir haben gesehen, wie er dort gewagt hatte, diese feste Wahrheit zu behaupten, es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden können, als alleine durch den Herrn Jesus Christus. Er ist der wahre Messias Israels. Er hat es bewiesen durch sein Sterben und Auferstehen. Er ist der einzige Retter für alle Menschen. Und wer in den Himmel kommen will, der braucht Jesus, egal aus was für einer Tradition oder was für einer Religion oder was für einem Glauben er kommt. Das hatte Petrus dort mit großer Klarheit und großem Mut gesagt. Wenn ihr mit dem heiligen Gott ins Reine kommen wollt, dann braucht ihr den auferstandenen Jesus Christus. Und das gilt bis heute. Und als die Jünger das sagten, da ging es los mit dem Druck. Und von da an war der Druck ein ständiger Begleiter der Kirchengeschichte. Denn Druck gibt es immer. Wenn auch in abgemilderter Form von Zeit zu Zeit, aber Druck gibt es auch in Friedenszeiten. Druck gibt es auch in vermeintlichen Demokratien. Das erleben schon unsere Kinder an der Schule, wenn sie etwa sich dafür einsetzen, dass es sinnvoll ist, davon auszugehen, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Auch wenn sie über die Geschichte redet, dann kriegen das schon unsere Kinder an der Schule mit oder die jungen Leute in der Universität. Oder denken wir an die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die gerade in den letzten 2 Jahren massiven Widerstand auch in der öffentlichen Debatte erfuhr, weil sie diesem Dogma des Evolutionismus mutig entgegentrat. Und 2 Mitglieder dieser Studiengemeinschaft werden ja auch bei uns jetzt in den nächsten Tagen referieren. Dr. Binder, Montag und Dienstag und dann Professor Haupt ab Mittwoch. Sie sind alle sehr herzlich dazu eingeladen, wenn sie es einrichten können. Aber die wissen auch, was Druck ist. Oder Krankenschwestern, die sich weigern, bei Abtreibung mitzuwirken, und sich dafür auf ihr christliches Gewissen berufen. Oder wenn wir ein Gespräch über die Religion mit den Menschen führen und dabei bezeugen, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Oder wenn wir in ethischen Fragen wie in Homosexualität klar Position beziehen und sagen, es ist laut Bibel der erklärte Wille Gottes, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist und deshalb nicht sein soll. Dann wissen wir, was Druck sein kann. Oder wenn wir esoterische Praktiken im Kindergarten in Frage stellen. Wie viele Familien haben schon gemerkt, was für ein Druck dann auf sie zukommt und auch auf die Kinder ausgeübt wird teilweise. Das ist die Situation. Und manche gestandene Christen würden uns zurufen, Leute, freut euch doch darüber. Es ist heilsamer Druck. Es ist ein Weg, auf dem der Vater im Himmel uns erzieht und uns reifen lässt. Wie sonst sollten wir lernen, den geistlichen Kampf aufzunehmen? Das ist wahr. Aber Druck erzeugt nicht automatisch Kampf. Druck muss nicht nur stärken, sondern Druck kann jemanden auch brechen. Druck kann auch lähmen. Das sieht man ja schon bei so harmlosen Dingen wie einem Fußballspiel. Wenn eine Mannschaft unheimlich überlegen ist und die andere total einschnürt, dann kann es passieren, dass die unterlegene Mannschaft gar nicht mehr richtig ins Spiel kommt. Ganz harmloses Beispiel. Und dann sagt der Trainer hinterher bei der Analyse ganz zerknirscht, wir sind nie richtig ins Spiel gekommen, wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen, wir haben den Kampf nie richtig angenommen. Und diese Analyse, denke ich, könnte auch für manche christliche Mannschaft zutreffen. Wir haben den Kampf nie richtig angenommen. Und darum ist es so wichtig, liebe Glaubensgeschwister, dass wir aus Gottes Wort lernen, wie wir richtig mit Druck umgehen können. Mit Druck, den wir um Jesu Willen erfahren. Und wie wir an den Widerständen nicht zerbrechen, sondern wachsen. Und dazu bietet uns das Buch Nehemia, gerade im 4. Kapitel, einen wunderbaren Anschauungsunterricht. Ich habe ja vor 2 Tagen darüber bei der Malachi-Konferenz gesprochen, in der Nähe von Stuttgart. Danke an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für alle Gebetsunterstützung. Das haben wir wirklich gemerkt. Ehepaar Neulauf war auch mit dabei. Die haben die Arbeit der ART dort vorgestellt, haben einen Stand unserer Akademie betreut und auch manche Gespräche geführt. Also wir danken nochmal sehr herzlich für alle, die dafür gebetet haben. Und das haben wir auch in vielfacher Weise wirklich gemerkt in den Tagen, die hinter uns liegen. Dort in Nehemia haben wir also ein wunderbares Beispiel dafür, einen Anschauungsunterricht, wie wir mit Druck umgehen können. Und wir wollen uns heute gewissermaßen als einen Exkurs in unserer Predigtreihe auch diesen Abschnitt aus dem Buch Nehemia etwas genauer ansehen. An Widerständen wachsen, so könnte man das überschreiben. Oder Nehemias dreifache Doppelstrategie. Nehemias dreifache Doppelstrategie. Sie sind in Mathe gut genug, um da mitzukommen. Und wir wollen uns kurz in die Situation hinein versetzen. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Israel durfte wieder heimkehren ins eigene Land nach der langen Verbannung in der babylonischen Gefangenschaft. Und sie bauen dann im Auftrag Gottes erst den Tempel wieder auf und dann gibt es etliche Schwierigkeiten. Aber dann kommt von Gott auch der Auftrag, die sollen an der Mauer bauen, an der Mauer Jerusalems. Und dann geht es auch ganz gut los nach einigen Startproblemen. Nehemias Leute sind fleißig am Bauen, jeder an seinem Platz. Die Sache kommt richtig in Schwung. Und das muss natürlich den Zorn und den Widerstand ihrer Gegner erwecken. Ist doch klar. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn Gott seine Gemeinde baut, wenn es mit dem Bau der Gemeinde erkennbar vorangeht, es kommt etwas Luft hier in die Sache. Also, wenn Gott seine Gemeinde baut, wenn es mit dem Bau der Gemeinde Jesu erkennbar vorangeht, dann bleibt der Teufel nicht lange untätig. Das ist eine alte Erfahrung. Die Widersacher der Israeliten fürchten um ihren Einfluss, um ihre politischen Möglichkeiten. Sie sind gegen alles, was Israels Lage stabilisiert in dieser Situation. Wo geistliches Leben ist, rührt sich Widerstand. Unsere Vorfahren haben das so ausgedrückt, sie haben gesagt, wo Gott seine Kirche baut, da baut der Teufel seine Kapelle gleich daneben. Und Nehemia hätte wahrscheinlich gesagt, wo Gott eine Mauer baut, da sind die Heckenschützen des Teufels gleich um die Ecke. Das ist normal. Das ist durchgängig zu beobachten in der ganzen Kirchengeschichte. Und wenn Sie so etwas erleben, dann seien Sie nicht verwundert, dass es so kommt. Es ist eher ein gutes Zeichen dafür, dass Gott etwas baut. Und Nehemias Gegner zünden nun die erste Stufe ihres Widerstandes. Und Sie finden das hier ab Kapitel 3, Vers 33. Als nun Sanballat erfuhr, ist einer der Gegner, dass wir wirklich die Mauer wieder aufbauten. Und hier schreibt jetzt Nehemia selbst. Es ist praktisch sein Tagebuch, das er schreibt. Und wir gucken ihm über die Schulter und kommen so ganz nah ran an die Ereignisse, die sich damals zugetragen haben. Als sie merkten, dass wir wieder die Mauer aufbauten, geriet dieser Sanballat in Zorn und heftigen Ärger und spottete über die Juden, indem er in Gegenwart seiner Stammesgenossen und der Kriegsleute von Samaria sagte, was machen diese ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie jemals das Dankopfer darbringen? Werden sie damit eines Tages überhaupt zu Ende kommen? Werden sie die Steine, die ja noch verbrannt sind, aus den Schutthaufen wieder lebendig, also wieder brauchbar machen? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, sagte, was sie auch bauen mögen, springt nur ein Fuchs daran, so reißt er die Steinmauer auseinander. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn Sie das mal gelesen haben, Sanballat und Tobia, das sind die Spezialfeinde von Nehemia. Das sind Provinzfürsten aus der Umgebung. Sanballat war der Statthalter von Samaria, wahrscheinlich ein Moabiter. Tobia war der Statthalter der Region östlich des Jordans. Und sie fürchten um ihre eigene Macht. Sie sehen ihre eigene Kreise gestört durch Nehemia und die wieder erstarkenden Israeliten. Und das wollen sie um jeden Preis verhindern. Und sie versuchen es mit allen Mitteln. Und so zünden sie jetzt die erste Stufe des Widerstandes. Sie gehen auf die psychologische Kriegsführungsschiene. Sie spotten, sie wollen die einschüchtern. Und sie sorgen natürlich auch dafür, dass dieser Spott öffentlich bekannt wird. Sie spotten und sie haben ihre Kanäle, um den Leuten auch mitteilen zu lassen, dass man über sie spottet. Ehrlich gesagt strafen ihre Taten ja ihre Worte Lügen. Denn wenn sie die Israeliten wirklich für so ungefährlich hielten, wie sie sagen, dann müssten sie ja nichts gegen sie unternehmen. Sie sagen, einerseits, was sind das für Schwächlinge? Und andererseits tun sie alles, was irgendwie in ihren Mitteln steht, um die fertig zu machen. Das ist ein offenkundiger Widerspruch. Und das hat Nehemia auch bestimmt registriert. Und jetzt sehen Sie mal, wie klar und entschieden Nehemia auf diese psychologische Kriegführung reagiert. Ab Vers 36. Da sagt er, höre unser Gott, wie wir zum Spott geworden sind. Lass ihre Schmähungen auf ihr Haupt zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in ihrem Land, wo man sie in Gefangenschaft hält. Decke ihre Verschuldung nicht zu und lass ihre Sünde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht werden, denn sie haben durch kränkende Reden gegen die am Bau Tätigen Ärgernis erregt. Wir aber bauten an der Mauer weiter. Und als die ganze Mauer bis zur halben Höhe fertig war, gewann das Volk neuen Mut zur Arbeit. Das ist die erste Doppelstrategie gegen den Druck. Und sie lautet, beten und arbeiten. Wenn Sie mitschreiben, erstens beten und arbeiten. Das ist die erste Doppelstrategie. Ora et labora. Ein ganz klassisches Motto dann später. Und man beachte die Reihenfolge. Erst wird gebetet und dann gearbeitet. Nehemia breitet das erstmal vor Gott aus. Er sagt, höre unser Gott, was da los ist, was sie mit uns machen. Am Anfang steht das Beten. Nehemia wendet sich sofort an Gott. Und die Art, wie er hier betet, das erinnert uns ein wenig an einige der sogenannten Rachepsalmen aus dem Alten Testament, wobei der Name sehr missverständlich ist, denn es geht hier ja gar nicht um persönliche Rache. Es geht ja nicht um persönlich verletzte Gefühle des Nehemia, sondern es geht ihm um Gott und es geht ihm um Gottes Werk. Und deswegen sagt er auch, Herr, gegen die am Bau Tätigen haben sie Ärgernis erregt. Das heißt, sie haben dein Werk, die Stadtmauer, die du angeordnet hast. Deine Bauleute, die haben sie angegriffen. Herr, es geht um dein Volk, es geht um deine Ehre. Und bitte erbarme dich über diese Situation, denn wenn sie deine Bauleute schmähen, dann spähen sie letztlich auch dich selbst. Und das macht Nehemia hier in aller Klarheit deutlich. Er sagt, Herr, das kann nicht folgenlos bleiben. Nimm du dich doch der Sache an. Es ist letztlich deine Ehre. Erbarme dich darüber. Ich weiß, du wirst für deine Ehre einstehen und du wirst auch deine Leute nicht im Stich lassen. So betet Nehemia in dieser bedrängten Situation. Liebe Leute, wie reagieren wir in Notsituationen? Wir haben schon vorher gesehen, in den Kapiteln vorher, das kann man dort gut nachlesen, dass Nehemia ein Mann des Gebetes war, dass er in einer lebendigen Beziehung zu dem heiligen Gott stand. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir Menschen des Gebets werden, damit wir vorbereitet sind auch für solche Situationen. Dass wir wissen, an wen wir uns zu wenden haben. Und dass wir dann sozusagen die richtige Strategie ergreifen. In einem alten Lied heißt es, Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache, heilige Knien. Satan zittert und muss fliehen, sieht er schwache, heilige Knien. Das ist das Geheimnis. Und jemand hat mal gesagt, wenn wir wollen, dass der Teufel zittert, dann müssen wir uns nur zu einer Gebetsgemeinschaft treffen. Also, es geht um das Gebet. Damit beginnt Nehemia. Er schreit dem Herrn seine Not entgegen. Das ist nicht persönlicher Ärger, das ist nicht persönliche Eitelkeit, sondern er wendet sich mit all der Verantwortung, auch die er spürt für diese Menschen, die er ja an diesen Mauerbau herangeführt hat, an den lebendigen Gott und sagt, Herr, erbarme dich. Und dann, ganz wichtig, weiterarbeiten. Wir beteten und wir arbeiteten, Vers 38. Wir aber bauten an der Mauer weiter. Wissen Sie, wenn die Sonne scheint, dann arbeitet sich's leicht. Wenn alles wunderbar von der Hand geht, wenn geordnete Mahlzeiten eingehalten werden, wenn wir wissen, wann Dienstschluss ist und wenn man sieht, wie der Bau so Schritt für Schritt vorankommt, dann arbeitet sich's relativ leicht. Aber wenn Druck da ist, wenn die Widerstände spürbar werden, dann wird alles erstmal schwerer. Aber Nehemia und seine Leute lassen sich nicht ablenken. Und Nehemia geht ihnen mit gutem Beispiel voran. Sie knicken nicht ein, sondern sie setzen mit gesunder geistlicher Sturheit und unbeirrt ihre Arbeit fort. Solange man sie nicht gewaltsam daran hindert. Und das ist auch so wichtig für unseren Gemeindebau. Wie schwierig ist es oft, eine Jugendgruppe, eine junge Gemeinde aufzubauen. Es braucht so viel Geduld, es sind so viele Widerstände da, es sind so viele Anlaufschwierigkeiten zu überwinden. Und man steckt manchmal in der Gefahr aufzugeben und zu sagen, wird's das noch werden? Aber der Herr will, dass wir treu sind, dass wir durchziehen. Ich muss noch so dran denken, wie wir damals unseren Schülergebetskreis bei uns am Gymnasium begonnen haben mit Gottes Hilfe. Das war sehr, sehr mühsam am Anfang. Und dann hat Gott uns aber die Kraft gegeben, durchzuhalten, und Schritt für Schritt kamen dann andere dazu. Und ich denke, es ist eine Arbeit dann geworden, durch die auch mancher gesegnet worden ist. Aber wir müssen weiterarbeiten. Und das können wir nur, wenn wir beten. Und wenn der Herr uns dann hilft. Martin Luther hat ja diesen berühmten Satz gesagt, wir müssen so beten, als ob alles Arbeiten nichts hilft, und wir müssen so arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Und das ist genau die Devise. Das ist die Aufgabe, die der Herr uns gibt. Und dann schenkt Gott ihnen eine starke Ermutigung. Sie sehen nämlich, Vers 38, wie die Mauer dann zu wachsen begann. Als die Mauer bis zur halben Höhe fertig war, gewann das Volk neuen Mut zur Arbeit. Auch hier gilt wieder, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn man durchhält gegen Widerstände und irgendwann, wenn wir es nötig haben, dann lässt Gott uns auch etwas sehen. Und dann haben wir eine Ermutigung und dann geht es weiter und dann bleiben wir dran, beten und arbeiten. Das ist die erste Doppelstrategie. Und natürlich bleibt diese Entwicklung den Gegnern Nehemias nicht verborgen. Und was machen sie? Sie zünden die zweite Stufe ihres Widerstandes. Sie setzen also auf die psychologische Kriegsführung einen drauf. Sie holen jetzt die härtere Keule raus. Sie planen als nächstes einen gewaltsamen Überfall. Vers Kapitel 4 am Anfang. Als aber Sanballat und Tobia sowie die Araber und Ammoniter und Astudite erfuhren, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Also die Mauer war jetzt nicht mehr so wie ein Schweizer Käse, sondern die Lücken schlossen sich Schritt für Schritt. Es sah inzwischen ganz solide aus. Da gerieten sie in heftigen Zorn und verschworen sich alle zusammen. Sie wollten hinziehen, um Jerusalem anzugreifen und Schaden darin anzurichten. Das ist eine sehr bunte Koalition dieser Angreifer. Sie kommen aus allen vier Himmelsrichtungen auf Jerusalem zu. Deswegen nennt Nehemia auch hier nochmal die Namen. Sanballat, der Samariter aus dem Norden, Tobia, der Ammoniter aus dem Osten, dann die Araber aus dem Süden und die Kämpfer aus der Stadt Asdod aus dem Westen. Sie werden also richtig eingezingelt von allen Seiten. Deshalb auch hier die Namensnennung. Und diesmal arbeiten sie mit dem Überraschungseffekt. Sie haben es zumindest vor, Vers 5. Unsere Wieder aber sagten, sie sollen nichts merken und nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie dann totschlagen und so ihren Bauern ein Ende machen. Also diesmal keine psychologische Kriegführung, diesmal alles geheim, geplant, mit dem Überraschungseffekt operiert, zack, zugeschlagen und dann haben wir die Sache erledigt. Das ist der Plan. Und wie reagiert Nehemia wieder? Er reagiert mit genau der gleichen Strategie wie eben. Beten und arbeiten. Schauen Sie in den Vers 3, da steht es, da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht oder zum Schutz vor ihnen bei Tag und Nacht Wachen gegen sie auf, beten und arbeiten. Und das Arbeiten bedeutet in diesem Fall Wachen aufzustellen, die Bauarbeit klug abzusichern. Wissen Sie, wäre Nehemia ein Schwärmer gewesen, dann hätte er gesagt, na ja, wir beten und deswegen brauchen wir auch nicht zu wachen. Wir beten ja und Gott kümmert sich schon drum. Aber Nehemia war kein Schwärmer. Nehemia war erfahren in dem, was das Wort Gottes sagte. Und deswegen wusste er, dass die Souveränität Gottes unsere Verantwortlichkeit nicht ausschließt, sondern erst möglich macht. Beten und arbeiten. Das heißt hier beten und wachen. Handeln. Da stellte ich Vers 7 hinter der Mauer an den tieferen Stellen das Volk nach den Geschlechtern auf mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen. Und das ist auch so wichtig für unsere Gemeindearbeit. Und dafür, wie wir unsere Familien führen, dass wir beten und wachen, dass wir etwa auf die Lehre in unserer Gemeinde achten. Welche Inhalte werden dort ausgebreitet? Auf welche Fundamente werden die Menschen gestellt bei uns? Es ist beispielsweise die Aufgabe der Gemeindeleitung, darüber zu wachen, welche Inhalte, welche Konzepte, welche Grundsätze gelehrt werden in einer Gemeinde. Und das ist die Aufgabe jedes Familienvaters und jeder Eltern, in ihrer Familie darüber zu wachen. Was bekommen unsere Kinder so mit? Von welchen Gedanken werden sie geprägt? Wie können wir ihnen helfen, die biblische Wahrheit immer besser kennenzulernen? Dass wir wirklich wachsam sind, dass wir die Dinge nicht einfach treiben lassen, dass wir sie nicht einfach laufen lassen, dass wir unsere Verantwortung ergreifen, dass wir wachen und beten in unseren Gemeinden, in unseren Familien, wo immer wir Verantwortung tragen. Und das tut Nehemia hier. Wachen und arbeiten, wachen und beten. Und das Gebet steht immer am Anfang. So, und jetzt haben sich eigentlich ganz gut geschlagen. Und nun schauen Sie hin, da taucht ein weiteres Problem auf. Es ist ein Problem, was wir, denke ich, alle kennen. Der ständige Druck geht an die Substanz. Der zermürbt sie. Die Kräfte erlahmen. Das Tempo fordert seinen Tribut. Sie müssen wissen, 52 Tage insgesamt dauerte dieser Mauerbau. Und jetzt, zu der Zeit, wo unser Text spielt, ist in etwa Halbzeit. Also etwa 4 Wochen sind rum und es wird langsam schwierig. Ja, die Härte der Arbeit, den Schutt wegräumen, die Ziegel herstellen, die Steine behauen, die Balken einziehen, das ist nicht so einfach. Mal 2 Tage, schön und gut. Aber 4 Wochen lang und noch 4 Wochen vor sich. Und dann kommt dieser seelische Druck ständig dazu, die Angst, die Verantwortung für die Familie. Was wird mit meinen Kindern, mit meiner Frau? Was wird mit den Mitarbeitern? Wie kriegen wir das alles sicher geregelt? Das läuft ja ständig mit. Und dann ständig neue Gerüchte, dass bald ein gewaltsamer Anschlag bevorsteht. Das ist die Situation. Vers 4. Aber die Judäer erklärten, die Kraft der Lastträger ist erschöpft und des Schuttes ist zu viel. Wir sind nicht mehr imstand, an der Mauer zu arbeiten. Und Vers 6 dann, als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft wohnten, nämlich in der Nachbarschaft der Widersacher, herbeikamen und es uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, von denen sie ab und zu gingen, also immer wieder kam diese Meldung, sie planen was. Sie wollen uns angreifen. Es geht nicht mehr lange gut. Sie werden kommen. Es braut sich zusammen. Tja, da wurden ihnen die Knie weich. Und da stellte ich hinter der Mauer an den tieferen Stellen das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen auf. Offensichtlich kommen also immer wieder Leute aus der Provinz und sagen, hey, wir hören ständig Gerüchte. Sie ziehen ihre Truppen zusammen. Sie schmieden eine große Koalition. Wie wird es ausgehen? Und einerseits hält natürlich die Angst wach. Mein Vater hat uns das oft erzählt von der Flucht, als sie im Januar 1945 vor den Russen entkommen mussten und als es keinen Schlaf gab. Mein Vater war damals 16 Jahre, er musste das Fuhrwerk leiten und in den ersten Tagen quasi ohne Schlaf. Die Familie, der Vater war ja an der Front, gewissermaßen beisammenhalten und mit diesem Pferd durchbringen. Und er hat uns oft gesagt, wir haben nicht geschlafen in den ersten Tagen, einfach weil wir Angst hatten. Die Angst hat uns nach vorn getrieben. Das ist das eine. Aber Angst kann auch lähmen. Sie hält nicht nur wach, sie kann uns auch richtig fertig machen. Und das kommt hier beides zusammen. Und wieder ist die Situation kritisch. Und was macht Nehemia? Nehemia, geleitet von Gottes unsichtbarer Hand, macht genau das Richtige. Er stellt Wachmannschaften auf und dann hält er eine kleine Rede. Er lässt die Situation nicht treiben. Er steckt selbst auch den Kopf nicht in den Sand. Er hängt den Kopf ganz weit raus. Er stellt sich hin. Er übernimmt jetzt Verantwortung. Und er sagt Folgendes, Vers 8. Bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott und kämpft für eure Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass die Sache, also ihr Plan, zu unserer Kenntnis gekommen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, weil nämlich der Überraschungseffekt nicht mehr funktionierte, kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Das ist die zweite Doppelstrategie des Nehemia, die er in dieser kurzen Rede, die vielleicht hier zusammengefasst ist in diesem Vers, den Leuten ans Herz legt. Es ist die zweite Doppelstrategie, die er selbst praktiziert hat. Erstens hatten wir gesehen, beten und arbeiten. Und wie ist die zweite Doppelstrategie? Zweitens, vertrauen und kämpfen. Vertrauen und kämpfen. Das ist das Zweite. Wir können uns vorstellen, wie die Leute sich bei Nehemia hier versammelt haben. Wie sie da vor ihm stehen, die Frauen auch die Kinder, die Jugendlichen. Mit Angst, die ihnen in die Gesichter geschrieben ist. Und er merkt, sie hungern jetzt nach einem Wort der Hoffnung, nach einem Wort der Ermutigung. Aber er kann sie auch nicht mit irgendwelchen platten Parolen abspeisen. In der Not, da merkt man ja, was trägt und was nur einfach eine müde Beruhigungspille ist. Und so stehen sie da und er muss ihnen Hoffnung geben, die trägt. Aber was soll das sein? Und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch doch nicht vor Sanballat und Tobia und diesen ganzen Angreifern. Ich weiß, ihr habt jetzt Angst. Ihr habt Angst vor betrunkenen, marodierenden Soldaten. Ihr habt Angst davor, wie es überhaupt mit allem weitergehen kann. Und die Bedrohung ist da. Es ist unbestreitbar, dass da etwas gegen uns läuft und geplant wird. Aber Leute, jetzt passt auf. Richtet euren Blick auf den lebendigen Gott, der groß und furchtbar ist. Und dann kämpft. Dann kämpft. Das Wichtigste, was er Ihnen hier sagt, ist, gedenket an den großen und furchtbaren Gott. Was heißt das? Wissen Sie, je größer der Druck, umso stärker ist ja die Gefahr, dass wir uns bannen lassen, dass der Druck uns auffrisst, dass die Gefahr immer größer wird. Und die einzige Hilfe, die es dann gibt, sagt Nehemia, ist der Blick zum Herrn. Der Blick zum Herrn ist immer frei. Und was sagt er über Gott? Er sagt nicht, denkt an den lieben Gott. Ist doch interessant. Was sagt er hier? Er sagt, denkt an den großen und furchtbaren Gott. Was heißt das? Also erstmal bedenkt, wer Gott selber ist. Wir brauchen, wenn die Not da ist, eine solide Lehre über Gott. Wir müssen wissen, wer der starke, heilige, ewige Gott wirklich ist. Was hätte dem Nehemia und dem Volk geholfen, wenn er gesagt hätte, ja, und der liebe Gott ist auch noch da. Dieser harmlose Gott, den wir uns selbst zimmern, mit unseren menschlichen Vorurteilen und Vorstellungen, der trägt nicht wirklich, sondern es ist der lebendige, heilige Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Dieser Gott, an dem nichts Harmloses ist, an dem nichts Kleines ist. Dieser Gott, der uns liebt mit dem ganzen Herzblut seines Wesens und der doch Schuld und Sünde nicht einfach ungesühnt stehen lassen kann, weil er heilig ist, weil er Gott ist, weil er stark ist, weil er mächtig ist. Und auf diesen heiligen Gott verweist Nehemia seine Landsleute. Er sagt nicht, ach, im Übrigen, der liebe Gott ist doch auch noch da, sondern er sagt, denkt an den großen und furchtbaren Gott, der sich offenbart hat. Und daran sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir eine solide Lehre von Gott haben, so wie er wirklich ist. Und das heißt, so wie er sich uns wirklich in der Heiligen Schrift offenbart hat, dass wir ihn kennen und dass wir einen Hunger danach haben, ihn immer besser kennenzulernen. Dass wir die Heilige Schrift daraufhin studieren, Gott, wer bist du? Und Jesus Christus, wer bist du? Du bist der heilige Sohn des allmächtigen Gottes, du bist Gottes Sohn. Du bist der König, du bist der, der wiederkommen wird. Diesem Gott glauben wir, diesem Gott können wir vertrauen. Und nicht irgendeinem harmlosen Hirngespinst vom lieben Gott, den die Menschen immer dann aus der Tasche holen, wenn sie anders nicht mehr weiterkommen. Und so macht es Nehemia hier. Er sagt, denkt an den wahren, lebendigen Gott. Der Blick nach oben, der ist immer frei, vertraut und dann kämpft. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einem chinesischen Christen, der 1989 beim christlichen Kongress Folgendes erzählt hat, wie er während der Kulturrevolution in ein Arbeitslager gesteckt wurde wegen seines Glaubens, weil er missioniert hat. Weil er anderen Gefangenen von Jesus Christus erzählt hat und dann bekam er zur Strafe eine Sonderbehandlung. Weil er noch dort im Gefängnis nicht aufhörte, seinen Glauben an den Retter der Retter und König der Könige Jesus Christus zu bezeugen. Er musste in die Jauchegrube. Und er musste dort zur Strafe tagelang in der menschlichen Jauche stehen und sie rausschaufeln. Und er hat Folgendes gesagt bei dieser christlichen Tagung. Er hat gesagt, eines war gut. Dort in der Jauchegrube war ich ganz allein. Dort konnte mich niemand hören. Dort konnte ich laut beten und singen und Bibelverse aufsagen. Dort war es gut. Alles, was sonst verboten war, durfte ich in der Jauchegrube machen. Und deshalb war ich gern in der menschlichen Jauchegrube. Denn dort bin ich meinem Herrn begegnet. Verstehen Sie, Das war das Entscheidende, dass er den heiligen, starken Gott bei sich hatte. Dadurch roch die Jauche noch nicht nach 47,11. Dadurch wusste er auch noch längst nicht, wann er da wieder rauskommen würde aus dieser Grube. Aber er hatte ihn, den heiligen, allmächtigen, furchtbaren und starken Gott, der ihn liebte. Und deshalb kam er durch. Und deshalb verlor er nicht den Mut. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott. Vertrauen und dann auch kämpfen. Denn echtes Vertrauen zu Gott führt eben nicht zu Passivität. Nicht zu Passivität. Der Blick auf den Herrn macht uns stark für den Kampf. Denkt an den Herrn, heißt es hier in Vers 8, und kämpft. Und in Vers 14 steht es nochmal, schauen Sie mal hin, da steht, unser Gott wird für uns kämpfen. Er wird sich für uns einsetzen. Und was steht davor? Wenn ihr den Schall der Posaune oder der Trompete hört, müsst ihr euch bei uns sammeln. Müsst ihr bereit sein, euch zur Truppe zu halten. Und dann wird unser Gott für uns kämpfen. Also, das ist die Doppelstrategie. Vertrauen und kämpfen. Nehemia fordert nicht zur Gewalt auf. Aber er sagt, wenn sie kommen, dann müsst ihr euren Kopf hinhalten. Und liebe Leute, auch für uns als Jünger Jesu, als Leute des Neuen Testaments, ist der Kampf der Normalfall. Wir müssen natürlich gerade in unserer aktuellen Diskussion gegenüber dem Islam immer wieder diese wichtige Unterscheidung deutlich machen. Wenn die Bibel die Christen zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas mit dem Dschihad des Islam zu tun. Das ist etwas völlig anderes. Der Koran fordert ausdrücklich zur Gewaltanwendung auf. Ein guter, treuer Moslem muss bereit sein, notfalls auch zu kämpfen und zu töten für den Koran und für Allah. Im Neuen Testament ist das etwas völlig anderes in der Bibel. Kampf, zu dem Paulus die Christen auffordert, der richtet sich nie gegen andere, sondern er will sie mit Liebe gewinnen. Der verzichtet auf jegliche Form von Gewaltanwendung und Zwang. Die einzigen, gegen die Christen Gewalt anwenden, sind gewissermaßen sie selbst. Dass sie notfalls bereit sind, ihr Leben als Märtyrer dahinzugeben. Dass sie sich wehrlos machen. Und die einzige Waffe, mit der sie arbeiten, ist das Wort Gottes. Ist das Zeugnis ihres Leidens. Ist das Gebet. Und so fordert uns auch das Neue Testament immer wieder dazu auf, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Studieren Sie mal, wie oft Paulus das allein sagt. Helft mir kämpfen durch eure Gebete. Oder wie er den Timotheus auffordert, 1. Timotheus 6,12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder wie er die eigene Lebensbilanz in 2. Timotheus 4, Vers 7 so formuliert. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Versteht ihr, liebe Mitchristen, das ist unser Auftrag, zu kämpfen für den Herrn. Zu kämpfen für die Wahrheit des lebendigen Gottes. Der Kampf ist der Normalfall. Dwight Moody hat es mal so schön ausgedrückt, er sagt, als ich Christ wurde, da dachte ich, jetzt sei alles gelaufen, die Schlacht sei geschlagen, der Kampf ist vorbei. Bis ich merkte, die Bekehrung zu Jesus Christus, das war erst der Eintritt in die Armee. Da ging es erst richtig los. Und das ist auch unsere Bestimmung. Und deshalb unterscheidet man in der Theologie zwei Teile der Gemeinde Jesu Christi. Das eine ist die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Gemeinde, und das andere ist die Ecclesia Militans, die kämpfende Gemeinde. Die Ecclesia Triumphans, die ist schon im Himmel. Die triumphiert schon, die hat schon überwunden. Also wenn Sie noch nicht zur Ecclesia Triumphans gehören, aber zur Gemeinde Jesu Christi gehören, dann gehören Sie automatisch zur Ecclesia Militans. Das ist unsere Bestimmung. Zu kämpfen, für den Herrn, ihm treu zu dienen, wobei wir wissen, dass Gott keinen überfordert, dass er uns nicht Lasten auferlegt, die wir nicht tragen können. Aber er will unseren ganzen Einsatz, unsere ganze Hingabe. Er will, dass wir auch bereit sind, etwas für ihn zu riskieren. Notfalls auch mal unseren guten Ruf, wenn es anders gar nicht geht. Notfalls unsere gesicherte bürgerliche Existenz. Und manchmal einfach nur unsere bürgerliche Bequemlichkeit. Er sagt, sei bereit, dich einzusetzen. Sei bereit, um der Ehre Gottes willen und um der Menschen willen, die Jesus Christus brauchen, weil sie ohne ihn auf ewig verloren gehen. Und Nehemia hat auch hier wieder diese Doppelstrategie parat. Er sagt, vertraut und kämpft. Auch in der Gemeinde. Lasst es nicht zu, dass Irrlehre sich durchsetzt. Schweigt nicht, wenn Sünde sich breit macht. Und gebt nicht auf, wenn mancher schwierige Dienst mehr langen Atem erfordert und mehr unerwartete Probleme bringt, als ihr vorher einkalkuliert hattet. Gebt nicht auf. Und dann gerade rechtzeitig schickt Gott wieder eine ermutigende Entwicklung. In Vers 9 sehen wir das noch. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass die Sache zu unserer Kenntnis gekommen war, also dass ihr Plan aufgeflogen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, da kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Gott gibt immer wieder die nötige Ermutigung zur rechten Zeit. Und das ist auch das Schöne, was uns die Christen aus China berichten. Ich habe das gerade in einem Bericht gelesen über verfolgte Christen in China, wo es heißt, dass täglich viele Menschen zum Glauben kommen in China, gerade unter diesem Druck. Und dass trotz aller Verhaftungen und Kirchenschließungen und anderer Schikanen das Wachstum der Gemeinde Jesu in China ungebrochen ist. Die Arbeit geht weiter. Gott lässt sich die Sache auch dort nicht aus der Hand nehmen. Und so erlebt es auch Nehemia. Aber er ist nicht blauäugig. Nehemia weiß, das war jetzt ein Etappensieg, aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Und darum ordnet er, und das wollen wir zum Schluss noch kurz machen, noch eine dritte Doppelstrategie an. Erstens beten und arbeiten, zweitens vertrauen und kämpfen und drittens dann, tja, sehen Sie, was hier noch in den Versen 10 bis 15 steht. An jenem Tage aber war nur die Hälfte meiner Leute am Bau tätig, während die andere Hälfte sich mit Lanzen, Schilden, Bogen und Panzern bereithielt und die oberen hinter der ganzen jüdischen Bevölkerung standen, die an der Mauer baute. Die Handlanger aber, welche Lasten trugen, arbeiteten in der Weise, dass sie mit der einen Hand die Arbeit verrichteten, in der anderen aber die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet und mauerte so. Und der Trompeter stand neben mir, den Vornehmen aber und Vorstehern hatte ich die Weisung gegeben, das Werk ist so groß und so weit ausgedehnt und wir sind auf der Mauer so zerstreut, einer von dem anderen entfernt. An dem Punkt, von dem ihr eben den Schall der Posaune vernehmen werdet, da müsst ihr euch bei uns sammeln und unser Gott wird für uns kämpfen. Also er sagt, Leute, wir sind strategisch so weit über die Mauer verteilt. Wenn wir alle zusammenrücken müssen, dann wird mein Signaltrompeter den Ton erklingen lassen und dann müsst ihr alle zusammenkommen, schnellstens eure Positionen beziehen. Und dazu ist es wichtig, dass ihr in der einen Hand die Keller habt und in der anderen das Schwert. Also, wir haben ja eine ganz klare Aufteilung. Die eine Hälfte baut, die andere Hälfte bewacht das Ganze. Und von denen, die bauen und die Lasten tragen, ist es so, dass die Lastenträger mit der einen Hand die Last haben und in der anderen die Waffe. Und dass die Maurer noch umgürtet sind mit ihrem Schwert. Das ist also die Doppelstrategie Nummer 3. Die lautet, bauen und verteidigen. Drittens also, bauen und verteidigen. So läuft's hier. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, hat eine Zeitschrift nach diesem Vers benannt. Er hat diese Zeitschrift genannt Sword and Trowel, Schwert und Kelle. 1865 hat er die gegründet. Das war der Name dieser Zeitschrift, weil Spurgeon in Erinnerung rufen wollte, wir brauchen für die Gemeinde beides. Wir brauchen das Schwert, mit dem wir die Gemeinde verteidigen. Verteidigen gegen falsche Einflüsse, verteidigen gegen falsche Lehren, verteidigen gegen das, was sie von außen angreift oder von innen aushöhlt. Und wir brauchen die Kelle, mit der wir unermüdlich bauen, nach vorne gehen, missionieren, in der Bibel fester werden, Menschen ermutigen und alle gemeinsam uns treffen, um zu beten, um den Herrn der Gemeinde anzuflehen, dass er unsere Gemeinde hält und voranbringt. Wir brauchen die Kelle und wir brauchen das Schwert. Und wir dürfen diese Dinge nicht auseinanderreißen. Manche Leute, hat man den Eindruck, die führen immer nur das Schwert. Für die besteht ihr ganzes Christsein darin, dass sie gegen irgendwelche falschen Dinge zu Felde ziehen. Und bei anderen hat man den Eindruck, naja, die sagen, ja, es muss immer positiv sein, wir müssen bauen, nicht so über diese ganzen schlechten Dinge nachdenken, das hindert uns nur. Und die Bibel macht uns deutlich, wir brauchen beides. Wir dürfen die Kelle und das Schwert nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides. Wir müssen bauen und das, was wir bauen, auch verteidigen. Das ist ganz nüchtern zu betrachten. Und manche sind von ihrer Begabung her sicher besser in der Lage zu verteidigen und andere sind von ihrer Begabung her eher dazu berufen, aufzubauen. Aber jeder sollte beides anstreben und vor allem beide Seiten sollen sich gegenseitig ermutigen und stärken und wissen, dass wir zusammengehören und dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir brauchen das Schwert und wir brauchen die Kelle. Und Gott hat uns das hier so klar vor Augen geführt. Und was ist denn unser Schwert? Was ist unsere Kelle? Das Gebet. Mit dem Gebet haben wir die Gemeinde zu verteidigen und mit dem Gebet können wir die Gemeinde aufbauen, dass Gott wirklich zu seinem Ziel kommt, dass er sich durchsetzt. Und was ist unsere Kelle und unser Schwert? Noch die Bibel. Die Bibel ist sowohl die Kelle, mit der wir bauen. Durch die Bibel, sagt Gott, kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi, kommen Menschen dazu, dass sie die Wahrheit der Bibel erfahren. Durch die Bibel wird Gemeinde stabil. Durch die Bibel werden alle Einzelnen im Glauben gestärkt. Durch die Bibel kann eine Gemeinde nur zu dem werden, was Gott will. Nur durch die Bibel. Und die Bibel ist gleichzeitig auch das Schwert. Sehen Sie, wie Jesus in der Wüste, als er vom Teufel angegriffen worden ist, ihm widerstanden hat mit Worten der Heiligen Schrift, damals noch des Alten Testamentes. Also, wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen die Kelle und wir brauchen das Schwert. Und wir haben beides. Wir haben es im Gebet und wir haben es in der Heiligen Schrift. Gottes Wort ist das Schwert, mit dem der Heilige Geist die Gemeinde verteidigt. Und Gottes Wort ist die Kelle, mit der der Heilige Geist seine Gemeinde baut. Das ist Teil 3 der Doppelstrategie. Und wir wollen dafür beten, dass in unserer Gemeinde auch immer wieder beides genügend gewürdigt wird. Das Aufbauen und das Verteidigen. Ein tröstliches, hochinteressantes Programm hat Nehemia hier vor unseren Augen entfaltet in seinem Tagebuch. Und jetzt kommen wir zum Ausgang zurück und sagen, ja, wie können wir dem Druck widerstehen? Es ist eine geniale und zugleich ganz einfache, dreifache Doppelstrategie, die Nehemia uns gibt. Beten und arbeiten, vertrauen und kämpfen, bauen und verteidigen. Und das heißt, wir müssen uns hüten vor falschen Alternativen. Wir müssen uns davor hüten, auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Wir müssen das ganze Bild im Blick haben. Und dann kommt dieser letzte Vers, dieser Vers 17. Warum steht er hier eigentlich noch? Und weder ich, sagt Nehemia, noch meine Brüder, noch meine Leute, noch die Wachmannschaften, die zu meinem Gefolge gehörten, keiner von uns kam jemals aus den Kleidern heraus. Ein jeder hatte stets seine Waffe zur Hand. Warum steht das hier noch? Weil Nehemia uns sagen will, wer so leben will, der muss bereit sein zum ganzen Einsatz. Keiner von uns kam jemals aus den Kleidern heraus. Das heißt nicht Dauerstress, ohne Kräfte zu sammeln. Bei Nehemia war das ja auch nur für eine kurze Zeit, diese Höchstbelastung, während des Höhepunkts der Auseinandersetzung. Ich habe gehört, damals in der Auseinandersetzung im Kirchenkampf zur Nazizeit, als Professor Walter Künneth, ein gläubiger evangelisch-lutherischer Theologieprofessor, dieses wichtige Buch schrieb gegen die Mythos-Ideologie von Rosenberg. Da musste dieses Buch so schnell und so dringend geschrieben werden, dass er wahrscheinlich auch von sich sagen konnte, er kam nicht aus den Kleidern heraus. Er hat so gut wie irgend möglich auf Schlaf verzichtet, um dieses Buch, das so dringend benötigt wurde in dieser Auseinandersetzung um die Wahrheit des Glaubens, um alles zu geben, um es rechtzeitig fertig zu kriegen. Das war natürlich eine extreme Situation. Und wir wissen, dass Jesus seine Jünger auch immer wieder in die Ruhe geführt hat und dass wir auch unsere Kräfte auch wieder sammeln müssen, dass wir auch wieder Zeiten brauchen, wo wir durchpusten können, wo wir Erholung und Ruhe finden, das ist nötig. Aber was Gott uns hier zeigen will, das ist die Haltung, die der lebendige Gott von uns erwartet, die Haltung der Hingabe, die Haltung des ganzen Einsatzes, die Haltung auch, dass wir bereit sind zum Risiko und dass wir nicht immer gleich fragen, ja, was könnte mich das möglicherweise kosten, sondern dass wir sagen, und koste es, was es wolle, wenn der Herr diesen Dienst will, dann bin ich bereit, mich hineinnehmen zu lassen. Er wird schon wissen, wo er mich hinführt. Wie kann man das durchhalten? Dadurch, dass wir wissen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Das ist das Großartige. Und da haben wir es noch leichter, als es Nehemia hatte. Weil die entscheidende Schlacht inzwischen geschlagen ist, weil Jesus Christus das entscheidende Problem gelöst hat. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er hat den Tod endgültig entmachtet. Und er hat versprochen, dass alle, die zu ihm gehören und sich an ihn halten, dass er seine Gemeinde, derer, die wirklich an ihm als ihrem Herrn und Retter hängen, dass er die sicher nach Hause bringt, dass er die sicher durchbringt. Und wenn wir das wissen, wenn wir die Garantie haben, es geht gut aus, er bringt uns ans Ziel, dann haben wir doch den Rücken auch ganz anders frei, um uns mit Gottes Hilfe wirklich ganz in die Schlacht hineinzuwerfen und ihm treu zu dienen mit den Kräften, die er uns schenkt. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende. Und dennoch sagte der amerikanische Präsident 1944, wir haben gesiegt. Interessant, wie konnte er das sagen? Er sagte es nach der Landung seiner Truppen in der Normandie. Denn diese Landung der alliierten Truppen in der Normandie 1944 war für die militärisch der Durchbruch. Denn von da an war jetzt der Nachschub unbegrenzt möglich. Und sie wussten, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schlacht wirklich endgültig zu Ende ist. Und das wurde ja dann besiegelt 1945. Aber 1944 konnten sie schon sagen, wir haben gesiegt. Und so gilt das, seitdem Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz starb und den Tod endgültig besiegt hat. Das war der Durchbruch. Da war die entscheidende Schlacht geschlagen. Und deswegen dürfen alle die, die zu Jesus Christus gehören, jetzt mit Gewissheit sagen, wir haben gesiegt. Es ist noch nicht endgültig sichtbar. Aber wir dürfen wissen, der Durchbruch ist längst geschehen. Und er bringt uns sicher ans Ziel. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns mit ganzer Hingabe beten und lasst uns arbeiten. Lasst uns mit ganzer Hingabe dem Herrn vertrauen und lasst uns kämpfen. Und lasst uns mit ganzer Hingabe bauen und verteidigen. Dann wird der Herr mit unserer Gemeinde zu seinem Ziel kommen. Er wird uns voranbringen. Und wir werden immer wieder erfahren, was sicherlich auch Nehemia wusste. Denn in einem der Verse, die er hier nennt, in Vers 14, klingt das an. Was auch Nehemia wusste, was Mose gesagt hat. Mitten in der großen Auseinandersetzung beim Durchzug durch das Rote Meer. Da sagte er, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Nicht untätig, aber stille, geborgen, sicher. Weil der Herr uns führt und weil er uns sicher ans Ziel bringt. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Amen.